Große Klappe.
Der Filmpodcast.
Ein Teil der Podcastwerkstatt, einem Ausbildungsformat von Oberpfest Medien für junge JournalistInnen.
Von Dirty Dancing bis hin zu James Bond werden hier sowohl bekannte Klassiker als auch Filmneuheiten unter die Lupe genommen.
Und zwar von leidenschaftlichen Filmfans ohne jegliche Expertise.
Rebecca Zweigle und Max Schlötter vergeben die goldene Filmklappe für die besten Hauptdarsteller, die besten Drehbücher und die beste Regie.
Achtung, Spoilergefahr.
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Große Klappe. Mein Name ist Max.
Und ich bin Rebecca und wir beide vergleichen heute zwei Filme miteinander, weil das James-Webb-Teleskop uns gestern aus dem Weltraum wieder spektakuläre Bilder geliefert hat, haben wir uns dementsprechend auch für das Thema Weltraum entschieden. Und wir vergleichen heute einen echten Klassiker mit einem etwas neueren Film. Und zwar haben wir uns bei dem Klassiker für Apollo 13 entschieden. Und ich würde sagen, da kann man schon guten Gewissens von einem Klassiker sprechen, oder?
Ich glaube auch. Also den Film sollte man wirklich kennen.
Ich denke auch, genau. Und der neuere Film, für den wir uns entschieden haben, ist Interstellar. Ja, einfach weil der Film auch viel Gesprächspotenzial bietet, würde ich sagen, weil er doch recht dystopisch ist.
Wichtig, also schwieriges Wort, aber es stimmt, ja. Nee, weil es auch ein bisschen vielleicht in die Zeit passt, einfach die Prämisse des Films mit, ja, also vielleicht so schlimm wie es im Film ist, ist es bei uns im Moment noch nicht, aber die Erde geht langsam, aber sicher ein bisschen zugrunde, die Leute müssen weg und das, denke ich, passt eigentlich ganz gut.
Genau, und wir starten mal mit dem Klassiker, der natürlich auch früher erschienen ist, nämlich 1995 unter der Regie von Ron Howard. Der englische Originaltitel war Apollo 13 und in Deutschland ist er eben unter dem Titel Apollo 13 erschienen. Ich muss an der Stelle vielleicht auch dazu sagen, ich habe zu dem Film tatsächlich eine recht persönliche Verbindung. Und zwar gehört er auch zu den Lieblingsfilmen von meinem Dad, weil quasi die Rolle von Gene Kranz, der ist im Mission Control Center, also er überwacht diese ganze Apollo 13 Mission quasi vom Boden aus, war immer so ein Vorbild für meinen Dad und genau deshalb, wegen diesem Film und wegen dieser Rolle, wollte er quasi das machen, was er heute auch wirklich beruflich macht. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der Handlung. Der Film geht damit los, dass der NASA-Astronaut Jim Lovell mit einigen Gästen bei sich zu Hause die Mondlandung anschaut. Und er ist mit zwei anderen Astronauten, nämlich mit Fred Hayes und Ken Mattingly, für die Apollo 13-Mission vorgesehen und war eben vorher auch schon bei ein paar anderen NASA-Missionen dabei. Und ich glaube, er war bis dato auch einer so der erfolgreichsten Astronauten.
War viel unterwegs, ich glaube, der Mann mit den meisten Stunden im Weltall insgesamt bis zu dem Zeitpunkt.
Okay, richtig. Krass auf jeden Fall. Das heißt, ein Mann mit viel Erfahrung. Allerdings ist es dann so, dass ein Mitglied seiner Crew, nämlich Ken Mattingly, für fluguntauglich erklärt wird, kurz vor dem Flug antritt. Und dann muss er sich quasi entscheiden, ob er quasi mit seinem eigenen Team fliegen möchte, aber auf eine spätere Mission wartet. Oder statt mit Ken Mattingly mit John Swigert fliegt, der ist quasi ein
Ersatzmann so mäßig, oder?
Ja, genau. Er gehört zu so einer Reserve-Crew. Genau. Und dafür entscheidet Lovell sich dann letztendlich auch. Soweit, so gut. Das hält lange nicht lange an, dieses Gut, würde ich mal behaupten, weil schon in der Startphase geht es so mit ein paar Problemchen los. Und zwar fällt eins von den Triebwerken aus. Das Problem kann dann recht schnell behoben werden, im Gegensatz von dem Problem, was dann folgt. Und zwar aktivieren die dann einen Ventilator und dabei explodiert dann ein Sauerstofftank im Service-Modul, was das Raumschiff halt erheblich beschädigt. Und nach dieser Explosion fällt dann dieser Satz von Jim Lovell, den, glaube ich, eigentlich jeder kennt, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Und zwar, Houston, wir haben ein Problem. Was ich irgendwie crazy finde, weil den Satz kennt, glaube ich, wirklich.
Obwohl er im Original anders gefallen ist, ne? Also wenn man sich die Aufnahmen anhört aus der wirklichen Mission, sagt er, Houston, we've had a problem. Also wir hatten ein Problem und es wurde dann einfach übersetzt zu Houston.
Wir haben ein Problem.
Warum, weiß ich nicht, aber Ist so.
Krass, hat sich irgendwie so durchgesetzt in Deutschland. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die Tanks dadurch halt total viel Sauerstoff verlieren und die Energieversorgung teilweise auch nicht mehr gewährleistet werden kann und die deshalb auch die Kommandokapsel abschalten müssen, weil ihre Energiereserven auch nicht mehr reichen würden, um zurück in die Erdatmosphäre und auf die Erde zu kommen. Und dann geht es halt bei der Mission, also als das klar wird, geht es bei der Mission halt nicht mehr darum, dass sie zum Mond kommen, was sie ja eigentlich wollten, sondern es geht einfach nur darum, dass diese drei Astronauten wieder lebend zurück zur Erde kommen. Und ja, das ist quasi schon so dieser erste große Drehpunkt. Drehpunkt, genau. Ja, dieser Breaking Point in dem Film.
Das ist die erste große schwierige Entscheidung, vor der die halt stehen, die Crew und Mission Control.
Danke. Bitte. Genau das wollte ich sagen. Genau, weil der Leiter Mission Control Center, also dieser Gene Kranz, muss dann eben entscheiden, ob die Astronauten direkt umkehren oder eben nicht. Und er entscheidet dann, dass das Raumschiff quasi noch, also einmal um den Mond rumfliegt und quasi die Mondumlaufbahn nutzt, um genug Schubkraft zu haben, um dann wieder zurück zur Erde zu kommen. Und es ist dann so, dass die Energiereserven halt immer weniger werden und die dann auch die Navigationscomputer abschalten müssen. Das heißt, die können nur noch blind navigieren, was ich super faszinierend finde, die Szenen, die man dann da.
Ja, wo die sieht. Erde so in diesem dreieckigen Fenster ist und er muss so mit dem Daumen messen, ja, wohin müssen wir, und der andere steuert so links, rechts.
Das ist übelst krass. Auch ich finde, da sieht man auch voll diese Teamarbeit, die da nötig ist, und die machen das halt mega gut, obwohl die in so einer Extremsituation sind und sich auch alle bewusst sind, dass es gerade für die um Leben und Tod geht.
Es ja, könnte auch schlecht ausgehen, wenn das jetzt ein bisschen falsch machen.
Ja, ist noch nett gesagt, glaube ich. Genau, und es wird dann eben auch mega kalt, weil die sie auch nicht mehr heizen können und so. Und weil das halt noch nicht genug wäre, ist es dann so, dass die CO2-Filter, die Kapazität von denen nicht mehr ausreichend ist, um die Atemluft ordentlich zu filtern. Und dann kommt eine Szene, die ich eigentlich recht lustig finde. Und zwar ist es so, dass die oben auf der jetzigen Raumkapsel, ich glaube, oben haben sie runde,
genau, ja.
Runde Atemluftfilter, und früher waren es immer eckige Filter. Das heißt, die müssen jetzt versuchen, das Eckige ins Runde zu kriegen.
Also falsch rum quasi. Aber
ja, irgendwie ja. Total verkehrt, und dann basteln die da so rum und schaffen es dann aber letztendlich irgendwie, sodass das Problem dann auch erstmal, ja, ich sag mal, provisorisch gelöst ist. Und dann ist es so, dass Ken Mattingly, also der Astronaut, der eigentlich schon aus der Mission ausgeschieden ist, nochmal eine recht, ja, tragende Rolle bekommt, würde ich behaupten, weil er dann auf der Erde im Flugsimulator eine Prozedur entwickeln soll, um die Kommandokapsel zu reaktivieren, die halt inzwischen eingefroren ist und wo die Batterie auch nur noch wenig elektrische Energie liefert. Das heißt, das muss quasi beim ersten Versuch klappen, genau, damit die zurück mehr, auf die Erde kommen.
Sie konnten nicht mehr alles aktivieren und so, und es muss halt genau passen, sonst hätte es ein Problem gegeben.
Ja, genau. Und die schaffen es dann tatsächlich auch, diese Kapsel zu reaktivieren. Und genau, dann trennt sich ja irgendwie dieses Service-Modul und die Mondlandefähre und so alles ab. Und dann kommt ja dieser Moment, der immer voller Anspannung ist bei jeder Mission, wo die dann in die Erdatmosphäre eintreten. Und da ist es halt gerade dann besonders in dem Fall nochmal die Befürchtung, dass dieses Hitzeschild, was die Kapsel eigentlich hat, durch die Explosion irgendwie beschädigt wurde und die Kapsel dann quasi verglüht bei diesem Wiedereintritt. Und es ist auch nicht klar, ob die Fallschirme, die die Astronauten dann am Ende ja mal haben, wenn die da auf dem Wasser landen.
Ja. Einschlagen.
Einschlagen tut's besser. Ob die auch aufgehen. Und dann kommt eben dieses Blackout bei dieser Wiedereintrittsphase. Das heißt, die Funksignale zur Erde unterbrechen ab dann. Und eigentlich dauert das immer so 3-4 Minuten, dieses Blackout, glaube ich. Und da ist es halt deutlich länger. Und ich finde, der Moment in dem Film ist irgendwie dann nochmal so mega spannend und packend, weil man selber mega mitfiebert und sich denkt, okay.
Es wundert mich eigentlich, ne? Warum fiebert man da mit? jeder weiß ja eigentlich, wie es ausgegangen ist, aber man fiebert trotzdem mit. Ich sehe das auch so.
Ja, ich habe den Film jetzt auch schon mehrmals gesehen und jedes Mal aufs Neue fiebere ich mit. Ich kann es auch nicht erklären, keine Ahnung. Ich glaube, das liegt auch daran, wie krass gut das gemacht ist, weil im Film ja auch wirklich alles still ist in dem ersten Moment. Ja,
in
Moment.
Diesem großen Raum, wo sonst immer alle rumwuseln, sage ich mal, dann stehen alle und schauen nur noch und hören, ob irgendjemand was sagt. Das ist schon, da ist die Anspannung natürlich schon groß.
Ja, genau. Und dann kommt aber so diese erlösende Meldung von den Astronauten, dass sie am Leben sind. Und genau, dann am Ende kommt nochmal ein Monolog von Jim Lovell, in dem er einfach ja kurz erklärt, was er macht und was aus ihm und den anderen Astronauten geworden ist. Und was ich sehr krass finde, er selber war nach dieser Apollo 13 Mission tatsächlich nie wieder im Weltall. Mhm. Obwohl er ja bis dato, das hast du ja vorher gesagt, einer der
erfahrensten und am meisten unterwegs war quasi.
Ja, das finde ich irgendwie krass, dass ihn das dann anscheinend auch irgendwie so geprägt haben muss. Jetzt aber, wie fandest du denn den Film? Was ist so dein
Fazit? Also ich habe ihn tatsächlich gestern Nacht nochmal geguckt, so in Vorbereitung. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Also ich kannte natürlich den echten Vorfall so vom Hörensagen, ich war nicht dabei, aber ich
mit wusste, auch mitgeflogen.
Auch mitgeflogen, nee. Ich fand den Film sehr gut. Es war mir nicht zu viel Drama, nur dass Drama da war, weil ich habe auch halt ein bisschen geguckt, wie war es in echt, wie war es wirklich. Also natürlich gibt es diese Stellen zum Beispiel, dass die in dieser Kapsel streiten oder so.
Ja,
das
genau.
Soll nie passiert sein anscheinend. Das gab es anscheinend gar nicht. Die haben alle super zusammengearbeitet, aber es war mir trotzdem nicht zu viel davon und genau das richtige Maß getroffen. An Spannung, an eben diesem Drama, dafür, dass Drama da ist, das muss man natürlich für einen Film auch machen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für einen Film braucht es auch, weil sonst wäre es halt irgendwie auch nicht so cool, weil diese Streitereien machen es ja nochmal interessanter. So, genau. Schaffen die das auch als Team wieder zurück zur Erde oder scheitert das vielleicht auch daran?
Dass einer noch einen Fehler macht oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Dass sie sich gegenseitig da die ganze Zeit beschimpfen oder was auch immer. Oder auch zum Beispiel sollen diese, was du gesagt hast, diese CO2-Werte sollen anscheinend nie so schlimm gewesen sein, dass man da wirklich unbedingt was tun musste. Es hätte vielleicht auch anders funktioniert. Aber es gibt natürlich dem Film dann nochmal eine Würze.
Ja, so ein extra Kick, das fügt halt nochmal mehr Spannung hinzu. Ich finde, was ich sagen muss, ich finde, es ist halt ein sehr pathetischer Film irgendwie. Also so diese, es wird ja auch sehr stark so diese Leidenschaft von den USA für die Raumfahrt und so betont und in den Vordergrund gestellt. Aber ich finde, dass es irgendwie, ich finde, es ist nicht zu viel.
Okay.
Ich finde, es ist noch ein angenehmes Maß irgendwie. Und ich muss sagen, ich finde den Film auch an manchen Stellen, obwohl es ja an sich eine tragische Geschichte ist, finde ich ihn an manchen Stellen doch recht lustig, muss ich sagen. Beziehungsweise teilweise trifft es sehr meinen Humor.
Okay. Hast du da ein Beispiel dafür?
Ja, was ich schon gesagt habe, gerade in Handlungen, zum Beispiel diese Bastelszene, ich glaube, da sagt irgendeiner unten im Mission Control Center so, Leute, die Bastelstunde ist eröffnet. Ja. Und so angesichts von dieser mega dramatischen Situation, keine Ahnung, das ist so genau mein Humor, so alles läuft gerade scheiße, aber man versucht irgendwie
noch ein bisschen
was rauszuholen
die Stimmung
und das
noch
so
ein bisschen zu
retten.
Zu halten. Ja, ich verstehe schon.
Und ich finde auch, die Oma von Jim Lovell wird ja auch immer mal wieder gezeigt, wie sie diesen Flug so verfolgt und sie schaut dann ja, glaube ich, auch mit Neil Armstrong und mit Buzz Aldrin, also ja, den bekanntesten Astronauten ever, würde ich mal behaupten, diesen Wiedereintritt von der Kommandokapsel in die Erdatmosphäre und fragt die beiden dann halt so, als die so zu ihr kommen, ja, sind sie eigentlich auch Astronauten?
Ja, ja.
Und das fand ich halt mega lustig zum Beispiel, weil, keine Ahnung, so diese Naivität irgendwie, die sie da so hat und dass sie die beiden Männer halt nicht erkennt, die eigentlich jeder kennt, ist irgendwie.
Ja, die besten Kollegen von ihrem Sohn eigentlich, ne? Dass sie halt nicht weiß, ach, wer ist das jetzt?
Oh,
ja. Nee, also ich muss sagen, also viele, viele Szenen, auch zum Beispiel die, wo die Kapsel das erste Mal explodiert, dieser Tank, wo die dann so aus der Umlaufbahn geraten und die drehen sich und alles mögliche. Auch trotzdem, wann ist er gemacht worden? 94 oder
95, glaube ich.
Ist trotzdem immer noch sehr gut, finde ich, gemacht. Und ich finde auch irgendwie, heutzutage, wenn man diese Filme anschaut, dann kann man manche Sachen überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass bei Mission Control bei der NASA jetzt heute noch geraucht wird, zum Beispiel.
Und sich denkst da
also vielleicht ist es so, aber ich glaube es nicht, dass sich da Zigarren angezündet werden und Pfeifen und 1000 Aschenbecher rumstehen und so. Aber das finde ich dann immer lustig zu sehen, irgendwie ein bisschen.
Ja, ist halt irgendwie noch ein ganz anderer Lebensstil damals auch gewesen. Und die haben ja dann auch immer wieder aus dem Raumschiff so live, ja, wie live gestreamt oder so. Und das wurde so ins Fernsehen übertragen. Das würde heute ja auch nicht mehr gemacht werden.
Ja, vor allem, weil das doch, die haben doch sogar so gestreamt, also die haben gestreamt eigentlich und alle TV-Netzwerke wollten die es gar nicht zeigen, ne? Weil es so kurz, das war, ich weiß nicht, wie lang es nach der ersten Mondlandung war, 2 Jahre oder 1 Jahr, irgendwie so.
Ja, der zeitliche Abstand war anscheinend halt zu kurz.
Und die Leute haben sich einfach gar nicht mehr dafür interessiert. Ich glaube, es fällt doch das Zitat irgendwie, dass der amerikanische Bürger, für den ist die Mondlandung jetzt so interessant wie eine Busfahrt nach Pittsburgh oder so. So irgendwas sagt er. Also.
Ist halt irgendwie schon. Krass, aber keine Ahnung, ich meine, heutzutage, ich meine, klar, so zum Beispiel, wenn jetzt eben diese Bilder kommen vom James Webb Teleskop, finden das alle mega spannend so, ja. Aber für wirklich so Missionen, Raumfahrtsmissionen, finde ich, kriegt man irgendwie nicht so viel mit oder ich erlebe selten, dass Leute da so mega passioniert sind und das also dann so live verfolgen.
Ja, nee, aber wenn jetzt da mal so eine von Elon Musk so eine Rakete startet, vielleicht sieht man das mal irgendwo in den Tagesthemen oder so. Aber ich will jetzt nicht da jetzt den Livestream anschauen, oh, jetzt geht's los. Obwohl es eigentlich schon super interessant ist.
Ja, es ist auch. Hast du irgendwie eine Lieblingsszene?
Ja, schon. Also du hast es schon angesprochen, da am Ende halt eben das Finale quasi, diese 3 Minuten verstreichen. Und ich finde den Wechsel der Bilder immer so gut. Man sieht Mission Control, dann sieht man diesen Sohn, der in dieser Militärschule hockt mit seinen Klassenkameraden ja. Und den Fernseher beobachtet. Dann sieht man die Frau und die anderen 2 Kinder. Und es schaltet immer so hin und her und die warten und versuchen immer wieder, sie zu kontaktieren. Und dann sieht man endlich diese Kapsel da einfliegen mit den Fallschirmen und der sagt dann ja auch irgendwas. Also das muss ich sagen, das fand ich schon am coolsten.
Nee, da bin ich bei dir. Die ist auf jeden Fall auch, also gehört auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsszenen. Sonst muss ich sagen, finde ich halt die Szene mega gut, als Dean Kranz entscheidet quasi, wie die wieder zurück zur Erde
an dieser Tafel
kommen. Ja, genau, wie ja. Er das dann aufmalt, diese Rücklaufbahn und so, und weil das ja quasi ausmacht, wie der Film oder die ganze Geschichte eigentlich halt weiter verläuft.
Ich glaube, man hat es mir nicht sogar dann im Nachhinein gesehen, die haben ja das Ding dann, das explodiert, haben sie ja dann zurückgelassen, sind an dem vorbeigeflogen. Mhm. Dann hat man, glaube ich, sogar gesehen, dass das, was die dann hätte zurückbringen sollen, wären sie nicht um den Mond herumgeflogen, dass das auch mit angekratzt war und wahrscheinlich beschädigt und wahrscheinlich explodiert wäre, also hat er sich anscheinend richtig entschieden.
Der Druck, der in dem Moment auf seinen Schultern lastet, ich glaube, das kann man sich halt nicht vorstellen.
Ja, vor allem war es nicht nur ein Problem, dann musste der Winkel ja getroffen werden, dass sie richtig in die Erdatmosphäre reinfliegen und dann die Fallschirme und das Hitzeschild und dann eigentlich alle 2 Minuten war wieder irgendwas.
Ja, das ist halt
dann ist es kalt krass. Und
nichts funktioniert halt eigentlich nach Plan.
Der eine wird
Plan.
Noch krank dann, glaube ich. Ne?
Stimmt, ja, Fred Hayes ist ja, genau, ist dann krank und auch mit der Kälte und so, das macht ihm dann ja mega zu schaffen und so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, es war nicht so gut gelungen in dem Film?
Ich verstehe, dass man es machen muss, dass zum Beispiel der Unterschied immer gezeigt wird, also der Mann ist Astronaut, fliegt zum Mond und dann ist die Frau zu Hause mit den Kindern und so und diese Tochter, diese so eine Art kleine Nebengeschichte mit dieser Tochter, die am Anfang so widerwillig ist und so, so was, ich weiß, so Hippie-Klamotten fast anhat, glaube ich, in den ersten Szenen da und nicht aus dem Zimmer kommen will. Und am Ende ist natürlich dann bei der Mutter dabei und so, also Friede, Freude, Eierkuchen dann am Ende, sage ich mal. Mm. Das finde ich immer bei Filmen ein bisschen schade, dass man das machen muss irgendwie. Also das fand ich da auch nicht so toll, dass die da am Ende heult, sie bei der Mutter. Wahrscheinlich wird es natürlich wirklich so gewesen sein, aber ob die dann wirklich wieder so ein widerspenstiges Kind war am Anfang und dann am Ende finden alle wieder zusammen, das fand ich ein bisschen, ist kitschig fast ein bisschen. Aber es macht den Film jetzt nicht schlechter oder so, ist nur so eine kleine Randnotiz, würde ich sagen.
Ja, es ist, glaube ich, halt einfach so ein Add-on, um irgendwie noch so ein bisschen mehr menschliches Drama reinzubringen in den Film und auch, ich glaube, ein bisschen so die familiären Hintergründe so von Lovell einfach zu erzählen, um seine Person noch ein bisschen mehr auszugestalten. Ja. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter.
Wo das aber gut genutzt ist, was du sagst mit diesen familiären Hintergründen, ist, finde ich, bei dem Sohn, weil dem erklärt, es war irgendwie ein paar Jahre davor, war dieses Feuer, wo die Astronauten verbrannt sind, diese 3.
Ah ja.
Und der fragt ihn dann ja so, oh Papa, kann das wieder passieren? Und der erklärt ihm dann alles, was, wenn er das in normaler Astronautensprache erklären würde, würde der Zuschauer das nie verstehen. Aber er erklärt es dem Sohn dann mit so Spielzeug, das fand ich wiederum clever dann. Weil das versteht dann ein Ich, versteht es dann auch.
Ein Ich. Ja. Nee, aber weil du das gerade sagst mit dem verständlich erklären, ich finde, in dem Film sind schon viele technische Details und auch Begriffe, die man jetzt als Normalo nicht unbedingt kennt. Ich finde, klar macht es den Film realistischer, weil das Ganze ja auch sehr realistisch gestaltet ist, also die Ausstattung im Raumschiff und auch diese Szenen in der Schwerelosigkeit.
Das haben sie
und
ja
so.
Wirklich gemacht, ne? Die waren ja wirklich in der Schwerelosigkeit.
Ich weiß, in diesem, wie heißt es, Kotzbomber, glaube ich, oder so, heißt
ja,
dieses
von der Nase
Schiff,
halt.
In dem die das nachgedreht haben. Ich finde, klar macht es das realistischer und auch besser, aber an manchen Stellen muss ich sagen, was mir persönlich ein bisschen zu viel
Technik
und auch technische Fachbegriffe vor allem.
Ja. Ist wahrscheinlich auch schwer nicht zu machen.
Ja, ohne ist es auch nicht möglich und dann geht einem ja auch dieser realistische Eindruck irgendwie verloren. Aber sonst muss ich sagen, finde ich den Film sehr, sehr gelungen. Vor allem auch die Filmmusik finde ich in dem Film auch echt ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, dass der Komponist, der die Musik geschrieben hat, auch für Titanic und Star Trek komponiert hat. Also James Horner ist es, glaube ich. Auch ein bisschen bekannter.
Wenn du sagst.
Ja. Und ich finde, dass die so ein paar Mal passt es halt echt mega gut zu dem, was gezeigt wird. Haben wir auch schon vorher gesagt, bei dem Wiedereintritt zum Beispiel, dass es wirklich komplett
ruhig
ist. Oder ich finde, dass es zum Beispiel, als die losfliegen, quasi beim Start, wird die Musik so ganz bedrohlich irgendwie, wo sie vorher gar nicht so einen bedrohlichen Touch hat. Und ich finde, da wird irgendwie schon klar, okay, gleich passiert irgendwas. Ja. Oder das bleibt nicht so positiv, wie gerade alles losgegangen ist.
Vielleicht, was ich noch vergessen hatte, weil du vorhin nach einer Szene gefragt hast, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ich fand die Szene, wie sie dann, also nicht am Mond landen dürfen, aber einmal rumfliegen und alle schauen so aus dem Fenster und denken sich, verdammt, so nah dran.
Ja,
und man sieht richtig, dass vor allem bei der Hauptfigur, beim Lovell, dass eben richtig, der schaut ja dann nicht mal mehr raus, der steht irgendwo hinten und sagt, ja, habe ich schon gesehen irgendwann mal, weil der auch vorher schon einmal rumgeflogen ist, aber diesmal wollte er wirklich drauf landen und man sieht den Leuten so richtig an, so, verdammt.
Ich glaube, es ist in dem Moment halt auch mega frustrierend.
Niederschmetternd einfach, glaube ich.
Ja, weil das ist so deren Mission im wahrsten Sinne des Wortes und dann scheitert das einfach wegen vor allem technischen Problemen, für die ja wirklich überhaupt nichts können.
Ja, das war auch noch eine Szene, die mir ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, wie die dann einmal da rumfliegen halt und dann wieder sieht man die Erde wieder auftauchen und dann geht's wieder ab.
Ich muss auch sagen, dass ich vor allem Jim Lovell auch als Charakter sehr interessant finde und ich finde vor allem Tom Hanks spielt den halt mega gut. Also ich finde, er hat so eine irgendwie natürliche Souveränität, weil er ja auch im Raumschiff so
der Chef ist,
ja genau. Und ich finde, er bringt es mega glaubhaft rüber.
Der hat Charisma.
Charisma trifft es voll gut, finde ich.
Nee, Tom Hanks natürlich, Top-Schauspieler. Übrigens, Apollo 13, ein Jahr nach Forrest Gump.
Oha.
Also zwei gute Jahre für Tom Hanks.
Zwei besonders gute Jahre.
Nee, er spielt es, also ich fand ich auch... gibt es nichts auszusetzen. In den familiären Umfeld immer charismatisch, lustig auch.
Ja, lustig, ja.
Wie, genau das, was ich erwähnt habe, wie seine Tochter mit den Hippie-Kleidern rauskommt, sie fragt ihn, darf ich so rausgehen? Er sagt ja und sagt, nein, darfst nicht so rausgehen. Also das fand ich auch, Tom Hanks natürlich, absolut.
Ich finde, dass die Rolle von Gene Kranz auch mega gut gespielt ist. Ich finde, er hat so dieses sehr besonnene, ruhige und bewahrt halt in diesen übelsten Stresssituationen immer einen kühlen Kopf.
Ja, vor allem als der Job, den der machen muss, muss der ja so sein. Er flippt nicht aus, aber einmal wird er dann schon ein bisschen lauter, wenn die sagen, ja, wir sind nicht fertig. Und er sagt, ich brauch's jetzt aber.
Ah ja.
Und er sagt, jetzt.
Aber ich finde, da zeigt sich auch nochmal halt, wie dringlich die Situation ist, weil dieser an sich ruhige Charakter dann so ausrastet, möchte ich mal sagen. Okay, wollen wir uns mal an ein abschließendes Fazit wagen zu Apollo 13. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so eine Skala auf. 1 bis 5 Sterne oder 0 bis 5 Sterne im Worst Case.
0 wird es jetzt nicht werden.
Genau, 5 das Beste und 0 das...
Soll ich anfangen? Beste.
Ja, gerne.
Nee, also ich finde, wie gesagt, also es war... natürlich nicht alles genau, wie es wirklich war und natürlich ein bisschen aufgeputscht alles mit Drama und hier und da und dort, aber bei so einem Film stört es mich dann gar nicht. Selbst wenn ich im Nachhinein war, okay, es war gar nicht so, es war gar nicht so dramatisch wirklich, obwohl es natürlich allgemein sehr dramatisch war. Und das, bei sowas stört es mich auch gar nicht. Und eben die Szenen und das allgemeine Bild, also ich finde auch die Erde im Hintergrund, immer wenn man aus dem Fenster geschaut hat oder wenn die aus dem Fenster geschaut haben, einfach ja.
Ich war dabei.
Ich war immer noch nicht dabei, nein.
Schade.
Aber ich war sehr positiv überrascht und ich würde sagen 4,5 Sterne.
Krass, du nimmst meine Bewertung vorweg. Ich würde auch sagen 4,5 Sterne, eben vor allem wegen dieser Realistik und das, was du ja eigentlich im Prinzip auch gerade schon ein bisschen meintest, und das ist eigentlich so der Hauptaufschlag. Und weil mir halt echt die Charaktere mega gut gefallen, wie das Ganze rübergebracht wird, die Geschichte.
Werbung.
Hast du eigentlich schon die Polarlichter über dem Jupiter gesehen?
Die Polarlichter über dem Jupiter? Nee, soll ich das sehen?
Ja, natürlich in der UNETS-App. Wo denn sonst?
UNETS-App?
Ja, die kannst du dir für Android-Geräte ganz einfach im Play Store downloaden und für alle Apple-Geräte im App Store.
Und was gibt's da sonst noch so?
Also neben coolen Bildern von Polarlichtern über dem Jupiter gibt es da natürlich alle aktuellen Nachrichten aus der nördlichen Oberpfalz, aber auch alles, was sonst in Deutschland und der Welt so abgeht. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Nachrichtenlesen.
Werbung Ende.
Ja, dann kommen wir zum zweiten Film, den habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut, nämlich Interstellar. Vielleicht, wenn man böse sein will, ein Ausblick auf das, was uns bevorsteht auf der Welt, auch wenn wir jetzt noch keine verheerenden Sandstürme haben und uns geht auch noch nicht das Essen aus, aber möglich wäre es, dass auch die Menschheit mal den Planeten verlassen muss, wenn es einfach nicht mehr geht. Und ja, der Film ist erschienen 2014 unter der Regie von Christopher Nolan. Christopher Nolan, bekannt aus Inception, The Dark Knight, Dunkirk jetzt auch vor 3 Jahren, glaube ich.
Stimmt, ja, kennt man auf jeden Fall.
Kennt man auf
Oder
jeden
hat man schon gehört den Namen?
Kennt man auf jeden Fall. Eine Besonderheit des Films ist vielleicht, dass der Film ein bisschen lang ist, mit 2 Stunden und 49 Minuten, für manchen vielleicht zu lang.
Ja, ich muss sagen, zu den Menschen gehöre auf jeden Fall ich. Ich finde, dass fast 3 Stunden für einen Film einfach zu lange sind. Oder mir zumindest geht es so, dass ich mich so lange einfach nicht auf eine Handlung konzentrieren kann. Vor allem nicht, wenn wie in dem Fall jetzt so mega viel passiert und es halt echt Schlag auf Schlag geht.
Ja.
Ich muss sagen, gegen Ende hin war es echt so, dass es mir teilweise schon so geht, dass ich mich echt zusammenreißen muss, mich darauf zu konzentrieren und nicht komplett davon erschlagen zu sein irgendwie.
Ja, aber die 2 Stunden und 49 Minuten sind aber auch gefüllt mit reichlich Action. Also wie ich schon gesagt habe, der Film spielt eben in einer dystopischen Zukunft. Die Welt steht vor dem Abgrund, Staubstürme, es gibt zu wenig Essen für alle. Und deswegen versucht die NASA auch Alternativen für unsere Welt zu finden, sage ich mal. Und der ist es ganz gelegen gekommen, dass zufällig beim Saturn dann ein Wurmloch aufgetaucht ist, wo die NASA dann auch 12 Wissenschaftler zu verschiedenen Planeten schickt, die vielleicht erdähnlich sind, wo die Menschen vielleicht weiter existieren können. Nur 3 von diesen 12 Planeten geben allerdings vielversprechende Signale.
Ja.
Und da kommt unser Hauptcharakter ins Spiel, Cooper, ehemaliger NASA-Pilot zufälligerweise, tritt die Mission eben an mit 3 Kollegen, mit Dr. Emilia Brand, auch eine der Hauptcharaktere, und 2 Wissenschaftlern, die heißen Romilly und Doyle, und noch 2 Robotern,
genau.
Und fliegen eben zu diesen 3 Planeten und schauen, wo könnten wir weiter existieren, wo können wir die Menschheit hinbringen. Auf der Erde arbeitet nebenbei Dr. Brand, der Vater von der Astronautin, eben an einer Formel, sage ich mal, wie die Raumschiffe durch dieses Wurmloch kommen könnten und viele Menschenmassen eben weiterbringen können. Wenn es nicht klappt, hat unser Raumschiff mit unserem Hauptcharakter allerdings, also als Plan B, gefrorene Eizellen dabei. Also quasi, sollte A nicht klappen, kommt halt keiner weg und die Menschheit muss irgendwie weiter existieren.
Ja.
Deswegen so. Sie fliegen dann zum ersten Planeten. Der erste Planet sieht eigentlich erstmal recht vielversprechend aus. Es gibt Wasser, recht viel Wasser, aber sie finden dann recht schnell die Überreste von dem Raumschiff des Wissenschaftlers. Und es klärt sich dann auch recht schnell, warum da nur noch die Überreste da sind. Denn auf dem Planeten, der übrigens um ein schwarzes Loch kreist, sage ich mal, sind einfach 100 Meter hohe Wellen unterwegs und die kommen alle paar Minuten da vorbei und das sehen die aber recht spät und dann bricht natürlich Panik aus. Die Emilia Brand versucht eben dieses Raumschiff, da die Sonde rauszuholen, um die Daten zu lesen, danach im eigenen Raumschiff, und unser Hauptcharakter Cooper bleibt eben und sieht die Wellen kommen und sagt, kommt rein. Aber sie schafft's gerade noch rechtzeitig, der andere Wissenschaftler nicht. Der wird von der Welle erwischt und bleibt dann natürlich tot zurück auf dem Planeten. Und die anderen zwei fliehen dann. Was ich vielleicht noch vergessen habe, dass dadurch, dass der Planet eben um dieses riesige schwarze Loch, Gargantua heißt übrigens, dass der da kreist, ist die Zeit auf dem Planeten langsamer als bei uns auf der Erde.
Ich finde, das ist eine Sache, die man sich voll schwer vorstellen kann, dass die Zeit da irgendwie anders läuft als hier. Weil ich finde, Zeit ist eh irgendwie so ein abstraktes Konzept.
Ja.
Deshalb finde ich das mega krass. Das zieht sich ja so ein bisschen durch den ganzen Film durch, diese Sache mit der Zeit, dass die eben anders schnell vergeht als auf der Erde. Finde ich sehr.
Es ist eben eine krass. Stunde auf diesem Planeten, auf den sie zuerst landen, auf diesem Wellenplaneten, sage ich jetzt mal, sind 7 Jahre auf der Erde.
Das ist halt einfach.
Und es ist tatsächlich krass. Anscheinend wissenschaftlich korrekt, dass das so funktionieren würde.
Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass es wirklich wissenschaftlich so ist.
Dieses schwarze Loch, es hält einfach die Zeit quasi an, fast.
Okay, krass.
Wow. Und da kommt dann auch eben diese, also die Szene, glaube ich, kennt man auch, wo dann Cooper, also Matthew McConaughey, das erste Mal zurück wieder weg ist von dem Planeten und dann die Nachrichten seiner Kinder sieht über die letzten 23 Jahre, weil die waren 3 Stunden auf dem Planeten, aber halt 23 Jahre weg in dem Leben seiner Kinder. Und dann sieht er halt, wie seine Tochter erwachsen wird, wie sein Sohn ein Kind kriegt, wie das Kind dann verstirbt. Und da ist auch diese bekannte Szene, wo er dann eben das Weinen anfängt vor dem Bildschirm und er kann ihnen kein Signal geben, dass er noch lebt und so.
Ey, das ist halt übelst emotional, finde ich, wenn die alle immer da ihre Nachrichten angucken an Bord und so.
Diese Amelia Brand findet auch später nur über diese Nachrichten heraus, dass ihr Vater gestorben ist.
Mhm.
Also das ist einer dieser großen Handlungspunkte, dass eben die Zeit so versetzt ist. Nachdem der erste Planet ja dann nicht so bewohnbar war mit den sehr hohen Wellen, die alle paar Minuten mal vorbeirauschen, fliegen sie weiter zum nächsten Planeten von Dr. Man, gespielt von Matt Damon, bekannt als Soldat James Ryan. Der Planet ist aber auch nicht so passabel, weil es einfach eine Eiswüste ist.
Ja, also da trifft es eigentlich gut.
Da ist einfach gar nichts, außer Eis.
Außer Eis, ja.
Und das merken die dann auch schnell, dass der Planet nicht so bewohnbar ist und dass dieser eben Matt Damon als Dr. Man falsche Daten gesendet hat, nur um sie anzulocken, dass er gerettet wird. Sie geraten dann in den Kampf deswegen, also Cooper und Dr. Man. Amelia Brand rettet dann Cooper eben und die fliegen zu dieser Sonde, die im Weltall auf sie wartet, damit sie weiter können. Aber auch Matt Damon fliegt als Dr. Man, fliegt dann dahin.
Genau.
Und beschädigt die dann, weil er sich andocken will, aber das kann er anscheinend irgendwie nicht. Stirbt dann auch, aber die Sonde ist so schwer beschädigt, dass der dritte Planet so nicht mehr zu erreichen ist. Deshalb müssen sie wieder zurück zum schwarzen Loch und das quasi nutzen wie in Apollo 13.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, die benutzen die Schwerkraft quasi, um einmal rumzufliegen und sich dann raus zu katapultieren. Was unser Hauptcharakter Cooper aber verheimlicht, ist, dass es nicht geht, wenn die 2 Shuttles mit an Bord sind an dieser Sonde. Die müssen sich abkapseln, in einem ist auch er.
Ja.
Er sagt es bis zum letzten Moment nicht, lässt sich dann quasi fallen ins schwarze Loch und die Dr. Amelia Brand fliegt weg zum dritten Planeten.
Ja.
Währenddessen vielleicht ganz interessant ist, dass die Tochter von Cooper mit dem Vater von Amelia Brand zusammenarbeitet an der Theorie, wie man die Menschen retten kann. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass der Vater, also Dr. Brand, schon lange aufgegeben hat und sagt, er kann die Menschen so nicht retten mit dem sogenannten Plan A, sondern es muss mit eingefrorenen Eizellen gehen und die Menschheit ist quasi dem Untergang gewidmet. Das erzählt dann seine Tochter auch Cooper eben, wie er ins schwarze Loch fällt oder kurz davor, glaube ich, wird es klar, dass das anders nicht geht.
Ja, kurz vorher, glaube ich.
Ja, kurz vorher. Er fällt dann ins schwarze Loch und ist auch eine sehr interessante Szene, wie das dargestellt wurde, weil natürlich der Regisseur wusste jetzt selber nicht, wie es aussieht, wenn man in ein schwarzes Loch fällt.
Ich glaube, das weiß keiner.
Nee, aber dann wird wird der Film so richtig abgespaced, sage ich mal, weil dann kommt er ja wieder im Schlafzimmer seiner Tochter raus. Und sieht sie dann, wie sie als junges Kind rumgeht und immer älter wird und gibt ihr da dann eben die Zeichen, wie sie die Welt retten kann, indem er da Bücher vom Regal stößt und die Uhr verstellt und mit Morsezeichen und so.
Ja, genau.
Also das Ende ist wirklich schwere Kost, sag ich mal.
Ja, ich finde, es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, quasi ab dem Zeitpunkt, ab dem er in diesem schwarzen Loch ist.
Ja, aber jetzt eben noch mit allen diesen, die ich anfangs erwähnt habe, mit allen dieser 2 Roboter unterwegs, die ich übrigens übelst cool finde. Ich weiß, hast du das Bild von denen im Kopf, diese Stählernen, die einfach so rumgehen mit diesen 2 Beinen?
Ja, irgendwie, ich bin ehrlich, ich habe eine ziemlich geteilte Meinung zu denen. Irgendwie finde ich die schon cool, weil die halt auch voll so futuristisch aussehen und so. Und man sich irgendwie denkt so, gibt es das vielleicht hier auch mal bei uns? So einfach Metallblöcke, die so neben uns laufen und so. Aber teilweise finde ich es irgendwie auch ein bisschen gruselig, so diese Vorstellung, dass einfach Maschinen so mega tragender Teil ja auch in dem Film sind von dieser Mission und da ja auch mega helfen und so, finde ich irgendwie auch ein bisschen gruselig, muss ich zugeben.
Naja, auf jeden Fall ist der Roboter eben noch dabei Ja. Und der sammelt dann eben die nötigen Daten, dass diese Gleichung, die für diesen sogenannten Plan A gebraucht wird, dass die gelöst werden kann und so die Menschen gerettet werden können. Cooper und dieser Roboter fallen dann wie durch ein Wunder eben wieder aus diesem Wurmloch raus und stranden dann wieder in der Nähe vom Saturn. Und er wacht dann eben auf in dem Krankenbett,
ja,
und steht und ist dann halt auf irgendeiner Raumstation, die unterwegs ist. Und dann finde ich auch, das finde ich wiederum gut an dem Ende, wie der Film abgeschlossen wird, dass er dann als, ich weiß nicht, wie alt er im Film dann ist, wie alt wird er sein, 40 oder so, dass er dann eben auf seine Tochter trifft, die aber viel, viel älter ist und die liegt schon im Sterben mit ihren Kindern und so. Und die reden dann noch ein letztes Mal und er macht sich dann auf die Suche nach dieser Dr. Brand, seiner Kollegin, die eben zum dritten Planeten geflogen ist. Und die sieht man dann am Ende auch, wie sie neben so einer funktionierenden Raumstation steht. Und er fliegt dann dahin und dann endet der Film.
Genau. Ich glaube, am Ende ist er, da gibt es dann auch so eine Szene, also er sieht ja weiterhin aus wie 40 oder wie alt auch immer er sein mag. Und ich glaube, dann wird auch gesagt, dass er eigentlich 124 Jahre alt ist.
Ja.
Das finde ich auch übelst crazy, weil da nochmal dieser Zeit Aspekt so hervorgehoben wird, explizit, dass er halt einfach total viel auch verpasst hat.
Ja, das ist eben auch, finde ich, so ein bisschen neben der eigentlichen Handlung, okay, wir müssen die Menschheit retten und wir fliegen um dieses riesige schwarze Loch rum, zu diesen Eisplaneten und
Weltplaneten. Ganz banal.
Ist halt eben das, dass er seinen Kindern so nur über, also jetzt mal dumm gesagt, über Skype beim Aufwachsen zusehen kann und er kann ihnen nicht mit ihnen kommunizieren, überhaupt nicht, und sieht nur diese Nachrichten alle heilige Zeit mal. Und das finde ich auch, dass eben genau diese Szene, die ich vorhin gesprochen habe, ist auch die Szene, die mir von dem Film am meisten im Gedächtnis geblieben ist, obwohl es einige gibt, finde ich.
Ja, ich finde, die ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben, klar. Welche mir auch krass im Gedächtnis geblieben ist, ist, als er sich von seiner Tochter, also von Merv, vor dieser Mission verabschiedet.
Mhm, ja.
Weil die ganze Szene super traurig ist, weil sie halt nicht möchte, dass er geht. Und ich finde, es entsteht aber so ein mega schöner Bogen dadurch, dass die beiden sich am Ende ja nochmal wiedersehen.
Ja, und vor allem, man sieht ja dann, also ich glaube, ich habe extra nachgeschaut, wo er dann reinfällt ins Schwarze Loch, das ist dann ein sogenannter Tesserakt.
Ah.
Was auch immer das dann bedeuten soll.
Wieder was gelernt.
Und dann sieht man ja sogar nochmal durch das Bücherregal, wo er eben durchschaut, sieht man die Szene, wie er geht und er versucht, sich selber aufzuhalten und so. Da wird dann eben dieser Kreis dann nochmal geschlossen, das fand ich auch ziemlich cool. Wie fandest du den Film allgemein?
Also insgesamt finde ich den Film schon sehr, sehr gut. Das muss ich klar sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen stört. Ich finde, dass es ein Film ist, den man mehrmals gucken muss, um alles zu verstehen.
Ja.
Oder mir persönlich geht es zumindest so. Vor allem finde ich, wenn man ihn zum allerersten Mal guckt, geht es einem so, dass man am Anfang, finde ich, ein bisschen verwirrt ist, wo der Film spielt und auch wann. Weil am Anfang ja auch so Einblendungen gezeigt werden, quasi aus, nochmal aus der Zukunft.
Ja. Quasi wenn der Film endet, mehr oder weniger.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und deshalb finde ich, verwirrt es einen so ein bisschen. Und da fände ich, wären irgendwie so Einblendungen hilfreich gewesen. Mhm. Sowas, keine Ahnung, so in der Zukunft oder irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ich verstehe schon.
Oder so im Jahr, was weiß ich, keine Ahnung, 3010 oder so.
Ja.
Das ist so das Einzige, was sich ein bisschen durchzieht, aber teilweise klar ist es halt auch einfach sehr abgespaced von den Themen, so mit der Zeit eben, dass die unterschiedlich schnell vergeht. Und klar ist es auch ein bisschen, ja, du hast ja schon auch, als du die Handlung erzählt hast, immer wieder so sehr das Wort Zufall betont.
Ja.
Es sind halt doch an manchen Stellen sehr viele Zufälle, die aufeinandertreffen, finde ich.
Ja, aber ich finde, der Film macht vieles davon weg. Also,
ja, auf jeden Fall.
Es hat viele Pluspunkte, eben viele Szenen, die für mich eindeutig im Gedächtnis bleiben. Nicht nur die, die ich besprochen habe oder die wir besprochen haben, sondern auch die, wo er ins schwarze Loch fällt. Die, wo die andocken und die Filmmusik von Hans Zimmer im Hintergrund einkickt. Und das ist einfach, das sind ein paar super, die Bilder auch, wie das schwarze Loch animiert ist. Übrigens dafür auch ein Oscar gewonnen, beste visuelle Effekte.
Ja, ich glaube, dass sie dafür ja auch beraten wurden von einem Physiker,
ja,
wirklich.
Ja, von Kip Thorne, genau.
Genau, deshalb, das ist auch wirklich grandios gemacht, muss man sagen. Es sieht halt super realistisch aus. Und die Filmmusik, hast du ja gerade auch schon gesagt, ist halt wirklich,
ja, das ist
gigantisch.
Einmalig, wirklich.
Und diese Musik, dieser Score von Hans Zimmer kommt ja auch immer wieder.
Ja, diese ganz bekannte Melodie, die ist ja immer wieder dann
dieses
da.
Dieses Hauptthema, genau, sag ich mal, von genau. der Musik. Und das simuliert ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit, die eben unterschiedlich schnell vergeht. Und das ist halt wie so ein Ticken von der Uhr, was ja wieder dieses Zeitthema, was ja so ein bisschen über dem Film steht, aufgreift und so. Deshalb, der Film ist grandios gemacht.
Also die Machart finde ich auch super. Über das Thema und über einzelne Sachen kann man definitiv streiten und über die Länge auf jeden Fall.
Ja, ja.
Was vielleicht ein interessanter Fakt ist, Matt Damon, also der Schauspieler von dem eigentlich Bösen am Ende, der Gegenspieler von unserem Cooper, den haben sie sehr lang geheim gehalten, weil sie wollten die Leute damit schockieren, weil der vorher immer sehr freundliche Rollen hatte und nie irgendwie ein Bösewicht war. Und das sollte die Leute dann ein bisschen schockieren quasi, dass der, in dem Film, weil die Leute haben gerechnet, Matt Damon ist dabei, okay.
Ach, der wird so quasi der Gute sein, der Held, der Retter.
Und dann ändert sich das alles. Das haben die sehr lange geheim gehalten, dass er auch dabei ist.
Ach, voll krass, wusste ich gar nicht. Ja. Aber vielleicht hat das ja wirklich so ein bisschen diesen Plot-Twist-Moment erzeugt, dass man dann auch im Film eigentlich lange denkt, auf dem Planeten könnte es ja echt was werden von ihm, und dann checkt man so, okay, er hat voll mit falschen Karten gespielt.
Ja, er, wenn ich mich richtig entsinne, er geht ja auch mit Cooper dann weg von der Basis auf dem Planeten, sagt, wir müssen da runter.
Genau.
Und da greift ihn ja dann an, um ihn zurückzulassen.
Ja, also auch richtig heimtückisch eigentlich, so dass es halt keiner mitkriegt und dass er da halt letztendlich stirbt. Was ich auch gut finde, ist halt, das hast du ja am Anfang eigentlich schon ein bisschen gesagt, mit dem, wie du eingestiegen bist, dass es so ein bisschen einen Blick gibt auf das, was vielleicht noch kommt. Es ist halt, obwohl das Thema natürlich Weltraum ist, ist es keine reine Weltraum-Story, sondern das ist nur ein Aufhänger für eine viel größere Grundsatzdiskussion oder ein viel größeres Gedankenspiel eigentlich. Also eben zum einen dieses, wie geht's weiter mit der Erde, wie werden wir hier weiter überleben? Was muss jeder Einzelne machen, um dem entgegenzuwirken? Aber zum Beispiel das Thema Liebe ist ja auch voll groß drin durch die Dr. Emilia Brand, weil sie ja dann zu dem dritten Planeten
den
fliegt. Der Wissenschaftler, der den erkundet hat, ist halt ja so ihr Geliebter. Und da ist sie dann ja auch ein bisschen so im Zwiespalt, als sie dann ja auch entscheiden müssen, ob sie jetzt noch zu dem Planeten fliegen oder ob sie zu dem Eisplaneten fliegen. Und sie tendiert natürlich eher zu dem Planeten, wo eben ihr Geliebter
obwohl
er forscht.
Weniger vielversprechend ist für die allgemeine Mission eigentlich.
Ja, genau. Und das Thema ist da auch mega groß.
Ich finde den Film sehr gut. Also ich bin großer Fan, habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Aber insgesamt kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, was ist das für ein Scheiß? Also mit der Szene am Ende, dass er da eben durch dieses Bücherregal durchlangt und den Staub auf dem Boden so in Morsezeichen hinlegt und so. Ich kann verstehen, wenn einem das zu viel ist.
Ja.
Oder zu viel ist vielleicht das falsch ausgedrückt, aber einfach zu verrückt.
Ja, es ist schon sehr abgespaced einfach. Es ist einfach eine abstrakte Thematik, die halt auch einfach nicht so leicht zu greifen ist, wie jetzt zum Beispiel bei Apollo 13, was ja auch schon ein bisschen durch die Weltraumthematik nicht ganz so alltäglich ist. Interstellar ist natürlich nochmal ein anderes Level irgendwie, weil Apollo 13 jetzt zum Beispiel auch halt auf einer realen Begebenheit basiert und Interstellar ist halt fernab jeglicher Realität, sag ich mal.
Wollen wir wieder abschließend werten?
Ja, klar. Soll ich diesmal schauen? Ja. Okay, ich würde diesmal 4 von 5 Sternen geben, weil an sich ist der Film natürlich von der Machart, von der Aufmachung grandios mit der Musik, mit den visuellen Effekten, mit der Darstellung und so, das ist super realistisch, zum Beispiel das Schwarze Loch und so. Mir persönlich ist es halt teilweise zu abstrakt gewesen und vor allem am Anfang war ich verwirrt beim ersten Schauen, wo man sich gerade in der Zeit und im Raum befindet und so.
Ja, ich gebe nochmal 4,5 tatsächlich. Ich weiß nicht, ich finde den Film einfach, ich finde die Schauspieler gut, schauspielerische Leistung finde ich durch die Bank eigentlich sehr gut.
Ja, da stimme ich dir zu, ja.
Die Musik, wie es visuell gemacht ist, einfach die Thematik allgemein finde ich natürlich auch interessant. Also ich finde den Film sehr gelungen, mehr als sehr gelungen.
Gut, finde ich ein sehr gutes Schlusswort, mehr als sehr gelungen. Gut, ich würde sagen, dann vergleichen wir die beiden Filme nochmal ein bisschen.
Ist natürlich schwierig jetzt, das Thema ist ähnlich, aber ist natürlich ganz anders.
Habe ich ja gerade schon angeschnitten, dass Apollo 13 auf einer wahren Begebenheit basiert ist und Interstellar eigentlich komplett fernab der Realität ist. Deshalb, klar, kann man es jetzt nicht perfekt vergleichen, ja, aber ein paar Punkten.
Ich glaube, die Frage nach dem Vergleich ist nicht, ich glaube, die Frage ist eher, wie gut wurde die Thematik umgesetzt in den jeweiligen Filmen?
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Und da muss ich sagen, natürlich Apollo 13, vielleicht hatten die es ein bisschen einfacher, weil die halt zum Teil wussten, die wussten halt einfach, was passiert ist und haben darauf halt basierend den Film gemacht.
Ja, das stimmt.
Und Interstellar ist natürlich, wie gesagt, ein fiktives Konzept, wie es vielleicht, wahrscheinlich nicht mal sein wird.
Hoffentlich.
Hoffentlich nicht, ja. Obwohl ich natürlich schon so ein schwarzes Loch mal aus der Nähe.
Ja, und dann irgendwo wieder landen, im eigenen Kinderzimmer.
Super. Nee, aber also ich muss sagen, Realismus ist ein schwieriges Wort, da jetzt zu bewerten, wie realistisch ist das. Bei vielen solchen Filmen, glaube ich, bei so Sci-Fi-Filmen ist es schwierig.
Nee, ich glaube, das kann man bei beiden Filmen auch nicht wirklich bewerten, weil ja auch Apollo 13 nicht keine Doku ist. Also ja, es dokumentiert ja nicht diese Mission von Apollo 13, sondern es gibt ja auch noch ein paar Rahmenstories und viel mehr Drama, als es im eigentlichen Film, in der eigentlichen Geschichte gibt.
Wo ich finde, dass die Filme sich aber ähneln, ist, wenn man so sagt, der Spannungsbogen. Weil bei beiden Filmen passiert eigentlich immer wieder was die Spannung hochhält. Ob es jetzt da bei Apollo 13 ist, okay, dann explodiert es, dann müssen wir den richtigen Winkel treffen, dann muss das Hitzeschild, dann muss der Fallschirm, dann muss das und das. Und da passt der erste Planet nicht, passt der zweite Planet nicht. Können nicht beide entkommen, einer muss ins schwarze Loch und so weiter und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Und dass beide auch irgendwie so einen Bogen schließen am Ende. Das finde ich bei beiden Filmen auch echt schön. Zum einen ja dann so dieser Monolog, was aus den Astronauten geworden ist bei Apollo 13 und halt bei Interstellar, wie er dann zurückkommt, seine Tochter wieder sieht und dann eben letztendlich halt auf diesen dritten Planeten fliegt, sich da noch auf den Weg macht. Das finde ich ist bei beiden auch recht ähnlich, dass man da so einen Bogen geschaffen hat.
Ja, sehe ich ähnlich.
Gut, ich würde sagen, mit diesem abschließenden Vergleich beenden wir das Ganze dann an der Stelle auch. Ihr könnt gerne, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr euch gerne unter redaktion@onetz.de melden. Da freuen wir uns natürlich auch über konstruktive Kritik oder so. Und sonst hören wir uns bald mit der nächsten Folge wieder, wo wir dann natürlich wieder zwei spannende Filme für euch parat haben. Ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.